Und da habe ich irgendwie gedacht, ich muss jetzt einer Zielgruppe gerecht werden und muss vielleicht noch mehr machen und muss da nochmal was draufsetzen, muss da irgendwie noch kreativer sein. Ich verwende ganz gerne den Begriff gewaltkreativ. Und das ist eigentlich genau das, was ich nicht wollte. Und das hat echt ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich das selber realisiert habe und verstanden habe. Und einfach wieder zu dem zurückgekommen bin, einfach zu kochen.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert und ich bin heute für euch in einer Stadt, über die jeder schon mal mit der Zunge zumindest drüber gestolpert ist. Gibt es noch einen schönen Zungenbrecher?
Unglaublich, jeder kennt den Spruch, ist wahrscheinlich das bekannteste von Ulm. Ja, in Ulm, um Ulm und um Ulm herum.
Du hast das jetzt schon langsam gesagt. genau, und ich bin hier, jetzt habt ihr sie ja schon gehört, zu Gast bei einer Köchin, die sich Anfang 20, ich mach's jetzt mal Anfang 20, ja. Oder Anfang Mitte 20, selbstständig gemacht hat, allein, dann den Weg gegangen ist und 2023 am Ende mit den Sternen ausgezeichnet worden ist und auch mit dem Young Chef Award, damals vom Guide Michelin. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen. Und jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich es richtig mache.
Ich bin gespannt.
Alina Meissner, be proud.
Mega. Ha.
2 Jahre ist das Ganze schon her mit dem Stern. Mhm. Wie geht's dir, wenn du so ein bisschen drauf zurückschaust?
Wahnsinnig gut. Also es hat sich ganz viel getan die letzten 2 Jahre. Es hat sich viel verändert für mich. Und ich finde, es wird einfach von Jahr zu Jahr immer noch schöner.
Was waren die Veränderungen, die du so ein bisschen festgestellt hast? Hast du dich auch hier verändert?
Ja, also es war ja nie das erklärte Ziel, in diesem Restaurant auf den Stern hinzukochen. Es war einfach so die Gesamtmotivation im Team ich sag mal, die Freude und Lust daran, von Menü zu Menü einfach eine Steigerung zu sehen, immer ein bisschen mehr zu machen. Das Team ist gewachsen und dadurch hatten wir auch einfach die Möglichkeit, immer feiner zu werden, immer detaillierter und einfach auch präziser in der Abstimmung der Gerichte aufeinander. Und was hat sich für mich verändert? Davor war alles, ich sag mal, so ein bisschen zufällig, ja, also wir haben einfach das gekocht, was uns in den Sinn gekommen ist, was uns gefallen hat, was uns gut geschmeckt hat, weil wir einfach diesen Druck von dem Stern nicht hatten und hatten dadurch einfach eine Leichtigkeit, die unglaublich wichtig ist, um die Liebe im Gericht auch zu spüren. Und ich muss schon sagen, dass das am Anfang, also als der Stern dann wirklich da war, habe ich mich ein bisschen verkopft. Also da habe ich irgendwie gedacht, ich muss jetzt einer Zielgruppe gerecht werden und muss vielleicht noch mehr machen und muss da nochmal was draufsetzen, muss da irgendwie noch kreativer sein. Ich verwende ganz gerne den Begriff gewaltkreativ und das ist eigentlich genau das, was ich nicht wollte. Und das hat echt ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich das selber realisiert habe und verstanden habe und einfach wieder zu dem zurückgekommen bin, einfach zu kochen, einfach lecker zu kochen. So habe ich hier begonnen und so habe ich auch langsam oder wir im Team wieder unseren Platz gefunden und ich finde, dadurch ist auch alles noch viel authentischer und runder geworden.
Du bist ja schon jemand, der sich auch selber reflektiert. Hast du jetzt ja gerade selber gesagt, da musst du dich ja selber zu reflektieren, damit du nicht gewaltkreativ bist. Ja. Und du hast dich damals ja auch selber reflektiert bei deiner letzten Küchenstation, bevor du dich selbstständig gemacht hast.
Das war im Flugmerzler, das ist ein altes Traditionsrestaurant hier in Ulm gewesen. Und ich hatte hier meine erste Stelle als Sous-Chef. Also meine erste Position in der Führung und das mit 22 und 23 war nicht ganz einfach, aber ich konnte mich durchsetzen meinen Kollegen gegenüber und hatte halt auch da den Drang, einfach Sachen zu verändern, zu verbessern. Also ich sag mal, was ich gedacht habe, was besser ist, aber vielleicht für das Restaurant gar nicht unbedingt besser ist, weil das Restaurant einfach ein Konzept hatte. Und irgendwann habe ich gesagt, es ist, glaube ich, einfach an der Zeit, den Cut zu machen und zu sagen, ich muss halt jetzt einfach meinen eigenen Weg gehen und meine eigenen Erfahrungen sammeln und einen Platz finden, wo ich meinen Dickkopf durchbrechen kann.
Wie viele haben im Vorfeld gesagt gehabt, bist du verrückt, bist du wahnsinnig? Wie oft musst du das hören?
Ich gar nicht so viele. Also es waren, ich glaube, das war schon immer so ein bisschen, wer mich kennt oder wer mich in der Küche erlebt hat, hat mir das, glaube ich, auch zugetraut oder hat das verstanden, weil ich doch immer so ein bisschen, ich hatte einfach immer einen gewissen Antrieb in mir, der mehr wollte. Die Leute, die eben mit der Gastronomie nicht so viel zu tun haben, die waren natürlich so, was, du willst dich mit 24 selbstständig machen? Ja, aber ich wollte ja auch nicht von Anfang an das Restaurant haben, sondern habe wirklich begonnen mit kleinen Kochkursen und Caterings und wollte da mal so ganz gemütlich ein bisschen reinschnuppern. Aber wie der Zufall so wollte, ist dann einfach nach dem halben Jahr dieses Restaurant hier freigestanden und ich habe dann die Gelegenheit beim Schopfe gepackt.
Jetzt bist du ja eine Köchin, bei der mittlerweile viele sagen, mit denen ich zumindest spreche, dass du omnipräsent bist aktuell. Ich zähle jetzt mal ein bisschen auf. Ich habe Artikel über dich im Stemmagazin gefunden. Bist seit neuestem bei Grill den Hänsler. Hast eine kurze Doku bei Am Pass. Die dauern ja immer eine halbe Stunde, glaube ich, ungefähr. Warst bei Amazon bei Star Kitchen mit Tim Raue. Bist bei The Taste und hast nochmal was, ich glaube, Tim Raue ist. Ich glaube, das ist Telekom Magenta, wenn mich alles täuscht. Und jetzt bist du auch noch hier. Ich zähle mich jetzt einfach mal in die Riege mit dazu. Woher kam denn dieser, ich nenne es jetzt mal Alina-Hype?
Ich denke, es hat auf jeden Fall was mit dem Stern zu tun gehabt. Es hat mit dem Stern begonnen. Die Sichtbarkeit war plötzlich eine ganz andere als davor. Ich war davor auch eine sehr gute Köchin und bin halt hier in Ulm ansässig, was jetzt nicht München oder Berlin ist und dadurch auch nicht unbedingt so präsent. Und durch den Stern und dadurch, dass ich, ich glaube, in diesem Jahr auch dann die einzige Köchin war auf der Bühne, waren natürlich auch viele Scheinwerfer auf mich gerichtet. Und da hat dann alles seinen Lauf genommen. Also das war so der Startschuss, der Beginn. Ich sag mal, es geht auch immer viel über Kontakte. Das Format Star Kitchen habe ich so ein bisschen Jan Hartwig zu verdanken und wir kennen uns eben aus Wolfsburg, aus der Zeit im Aqua und das war schon auch so ein Start, sage ich mal, in die Medienwelt, worüber ich total dankbar bin.
Ist man da am Anfang ein bisschen überfordert, wenn die ganzen Anfragen reinkommen?
Ich war, also die ersten Wochen nach der Sterneverleihung war ich komplett überfordert, mein ganzes Team, weil wir davor nicht mit gerechnet haben. Ich meine, wir haben 3 Tage vorher dann die Einladung bekommen, waren überhaupt nicht auf irgendwas vorbereitet. Und dann bist du da bei der Verleihung, hast abends noch einen schönen, recht flüssigen Abend gehabt und bist am nächsten Tag schon wieder hier im Restaurant. Und das Telefon steht nicht still, die E-Mails prasseln rein, du kommst gar nicht hinterher. Vor allem läuft ja der Betrieb ganz normal weiter, beziehungsweise halt plötzlich von 0 auf 100. Also es war gerade eine Zeit, die nicht so rosig war für uns. Und plötzlich hast du einfach jeden Tag das Restaurant voll. Und das war unglaublich schön. Wir waren total im Glück, aber haben auch gar nicht verstanden, was eigentlich hier passiert gerade, weil einfach so viel Arbeit auf einmal da war und so viel Austausch eben auch mit Gästen, so viele Glückwünsche, dass wir einfach wirklich ein paar Wochen gebraucht haben, bis wir uns daran gewöhnt haben und wir das Ganze auch dann wirklich genießen konnten.
Bist du auch in die Medienwelt dann so reingewachsen? Weil das kriegt man ja in der Ausbildung wahrscheinlich nicht so mit, so wie wäre die Medienprofi komplett. Wird man wahrscheinlich auch mit Mal zu Mal professioneller.
Auf jeden Fall. Also ich kann mich noch erinnern, mein allererstes Mal vor der Kamera, das war bei Mein Lokal, Dein Lokal in der Corona-Zeit vor 5 Jahren. Und da sollte ich mich für das Casting vorstellen. Einfach nur meinen Namen sagen, wie alt ich bin, wo ich herkomme, was ich mache. Ich hab das nicht hinbekommen. Ich habe mich angestellt wie der erste Mensch. Und Da wächst man auf jeden Fall rein. Also man wird selbstbewusster, man versteht, dass die Kamera einfach nur ein Objekt ist, welches einem keine Angst einjagen muss. Und was einem natürlich total hilft, wenn das Gegenüber, also die ganzen Mitwirkenden, einfühlsam und nett sind und einem auch einfach so ein bisschen an der Hand nehmen.
Wie kriegst du alles unter deinem Hut? Also jetzt hast du hier komplettes, ich sag jetzt mal Medienpackage. Jetzt hast du aber ja nicht nur das Fine Dining Restaurant, sondern ja auch noch die Brasserie.
Ja, mir war langweilig, deswegen habe ich noch ein zweites Restaurant aufgemacht. Nein, es wirkt ja nach außen hin immer so, als würde ich 24/7 nur arbeiten oder auch eben in den Medien präsent sein. Das wird ja ganz vieles vorab aufgezeichnet, weißt du ja auch. Ich meine, du hast ja nicht heute die Aufzeichnung und bist dann nächste Woche wieder da und es wird dann direkt ausgestrahlt, sondern das gibt halt dann Phasen, da ist man dann viel unterwegs und hat verschiedene Dinge, also Aufzeichnungen, Podcast-Aufzeichnungen oder Interviews. Und dann gibt's Phasen, wie jetzt auch die letzten 4 Wochen, wo ich dann einfach mal nur hier im Restaurant bin, nur in der Küche bin. Und so ist das einfach auch für mich ein wahnsinnig schöner Ausgleich, dass ich die Möglichkeit habe, eben auch mal rauszukommen, neue Leute kennenzulernen und eben auch neue Herausforderungen meistern darf. Weil es für mich schon auch jedes Mal noch Überwindung braucht, jetzt irgendwie natürlich und selbstbewusst vor der Kamera zu stehen. Aber mir macht das unglaublich viel Spaß.
Was ich ja witzig finde, um so ein bisschen den Bogen zum Restaurant zu spannen. Ich war ja in der letzten Folge bei Christoph Rüffer aus dem Herlin in Hamburg. Und wir haben... und es war tatsächlich nicht geplant. Ich habe auch hier die Folge erst im Nachgang vorbereitet. Wir haben damals eben ein bisschen über das Thema Doppelseating gesprochen. Ja. Jetzt recherchiere ich, schaue auf deine Website, was finde ich? Doppelseating. passt gerade so ein bisschen wie die Faust aufs Auge. Einmal von 17:30 bis 19:45 und dann glaube ich 20:15 bis 22:30. Wieso hast du dich für diesen Weg entschieden? Ging es nicht mehr anders oder... ist es einfach wichtig, auch aufgrund der Größe auch vom Lokal so ein bisschen?
Ja, es hat verschiedene Faktoren. Der Auslöser dafür war die Corona-Zeit, die ersten Wochen, in denen wir wieder öffnen durften, mit Beschränkungen, also hier diese Abstandsregelungen und so weiter. Und wir sitzen jetzt gerade in meinem Restaurant, du siehst, es ist nicht wahnsinnig groß. In die Küche gehen wir gleich, die ist noch deutlich kleiner. Und wir haben dann am Ende in unserem Hauptraum noch 4 Zweiertische untergebracht. Heißt, 8 Personen vorne, dann nochmal 2 Zweier. Dann sind wir bei 12 Leuten, die wir über den ganzen Abend bewirten könnten. Und das wäre einfach das finanzielle Aus gewesen. Gut, dann haben wir halt begonnen, das Ganze auf 2 Schichten aufzuteilen. Ich hatte echt guten Respekt davor, weil ich mir so dachte, wer geht denn um 17:30 zum Essen? Es hat sich dann aber schnell rausgestellt, dass gerade Geschäftskunden oder Geschäftsleute und junge Familien, ältere Leute wahnsinnig gerne früh zum Essen gehen und wieder früh zu Hause sind oder danach die Möglichkeit haben, ins Theater zu gehen. Also es wurde wirklich richtig gut angenommen. Und ich möchte auch immer dazu sagen, es ist nicht so, dass wir hier um 19:45 mit dem Besen durchgehen und sagen, so raus jetzt hier, sondern wenn wir merken, der Tisch hat Spaß, möchte nochmal eine Flasche Wein trinken, dann schauen wir schon, wir haben schon immer 1, 2 Ausweichtische und man sagt, okay, die bleiben jetzt sitzen oder wir haben eine Bar, wo dann die Gäste eben wirklich so eine Art Kitchen Table haben und uns dann noch so ein bisschen beobachten können in der Küche. Also das heißt, der Gast, der bleiben möchte, der hat auch, ich sag mal, zu 90% die Möglichkeit, dann auch da zu bleiben. Das haben wir dann eben danach weitergeführt, weil wir gemerkt haben, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, noch viel feiner anzurichten. Ja, weil wenn du davor halt für 25, 30 Gäste gleichzeitig anrichtest, auf unserem Pass mit, ich sag mal, Platz für 8 Teller, war das eine andere Art von Kochen oder Schicken, als es jetzt ist. Also hast du quasi in einem Optimal-Seating 15 Gäste, dass wir am Abend auf 30 kommen insgesamt und das ist halt, das kannst du wunderbar dann rausschicken, sodass jeder Teller auch heiß ist und in der Qualität am Gast ankommt, wie wir uns das wünschen.
Hast du oder habt ihr dann oftmals das Gefühl, sag jetzt mal, wenn ihr andere, sag jetzt mal, ihre 7-8 Gänge über 3-4 Stunden schicken oder manch anderes Restaurant über 2?
Also bei uns sind es 5 plus ein paar Snacks vorweg und hinterher. Und das funktioniert wunderbar. Also das ist die optimale Geschwindigkeit zwischen den Gängen oder die optimale Pausenzeit zwischen den Gängen. Und da haben wir selten Gäste, die sagen, okay, mir geht das zu schnell. Und wenn jemand sagt, ich möchte eine kleine Pause, dann kriegen wir das auch hin.
Ich wollte gerade sagen, mit 5 Gängen geht das ja in der
ja,
Zeit.
Ja, deswegen. Also wenn du jetzt für 5 Gänge 3-4 Stunden brauchst, dann wäre eher, glaube ich, das Problem, dass es zu lange dauert. Ja.
Wie ist es denn für euch? Habt ihr dann oftmals das Gefühl, so nach der ersten Runde, oh, jetzt müssen wir noch eine zweite gehen, weil alle anderen, ich sag jetzt mal, die haben es einmal durch und sind fertig.
Ja, kann ich jetzt nicht ganz abtun. Ist natürlich so. Gerade wenn du jetzt mal echt ein richtig volles Seating hast, irgendwie mit 18 Gästen und es heiß ist und es vielleicht Samstagabend ist, dann denkst du schon so, oh, könnte jetzt schon auch vorbei sein, aber ja, dann fängst du mit den Amis an und dann bist du schon wieder direkt im Fokus, also das geht.
Verschwindet dann wieder im Hintergrund.
Genau.
Wie kommt es an? Gefühl ist das so, in Deutschland sieht es ja immer noch so ein bisschen kritisch, Amerika ist das ja gang und gäbe, so ein Double-Seating. Hattest du ja am Anfang wirklich zu kämpfen oder immer noch, dass du Kritik dafür einsteckst?
Also ich muss sagen, es kam weniger Kritik, als ich erwartet habe. Natürlich kommt es immer mal wieder vor, dass der Gast sagt, wie kann man sowas mit der Fine Dining oder mit der Sterneküche verbinden? Ist auch okay, wenn das ein Gast stört. Ich kann es nachvollziehen irgendwo oder ich habe da Verständnis für. Und wir würden uns auch wünschen, das anders machen zu können mittlerweile, weil wir auch gerne mal irgendwie noch einen Gang mit reinschieben würden oder dem Gast eben die Möglichkeit lassen, eben nochmal 1-2 Gänge mehr zu wählen, können wir nicht, ja, weil da ist wirklich bei 5 Gängen Schluss, dass wir einfach auch einen schönen Abstand zwischen den Gängen haben. Und ja, mal schauen, vielleicht wird sich ja in Zukunft noch ein bisschen was ändern.
Also jetzt hast du alle neugierig gemacht.
Ich weiß.
Ich sag mal, bleibt dran, ihr werdet das irgendwie mitkriegen. Klickt einfach bei ihr bei Folgen. Du bist Social Media sehr aktiv, gell?
Oh nee, eigentlich gar nicht. Ich wäre gerne aktiver und würde da gerne einfach regelmäßiger was reinstellen und die Follower auf dem Laufenden halten. Mach das dann meistens sehr geballt, dann hast du so einen Tag, wo dann irgendwie 5 bis 10 Stories sind und dann kann es aber auch passieren, dass man wieder 1-2 Wochen nichts von mir hört.
Du hast heute in der Früh wahrscheinlich ein bisschen länger geschlafen, gestern war es relativ lang. Ich bin hier heute tatsächlich schon um 8:30 hier gewesen. Wir sind, kann man ja sagen, es ist...
Jetzt habe ich ein richtig schlechtes Gewissen
gehabt. Ich glaube jetzt mittlerweile 9:30, wir haben um 9 angefangen. Weil tatsächlich jeder, der fleißig zuhört, weiß das. Ich, wenn in Ulm bin, erstens muss ich immer ein Brot mitnehmen. Habe ich schon erledigt, liegt schon im Auto.
Von wo?
Hier.
Vom Zuckerbäcker.
Geht nicht anders.
Ja.
Ich glaube, meines Erachtens, also ich kenne die anderen Bäckereien nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es besser geht.
Ja, ist schon auch mit unserer Lieblingsbäckerei. Also wir hatten viele Jahre auch das Brot von der Ulmer Zuckerbäckerei. ja, ein alter Traditionsbäcker und... Gerade das Dinkelroggenbrot ist unser Liebling.
Ich weiß nicht, gehst du auch privat noch öfters vorbei?
Ja.
Kannst du mal sagen, die kommen bestimmt 4, 5, 6 Mal im Podcast vor.
Ja, okay, sage ich, auf jeden Fall.
Die kriegen gerade hier Werbung permanent umsonst.
Doris wird sich freuen.
Ich war heute auf jeden Fall auch schon vor Ort und habe mich eingedeckt.
Cool.
Bleibt nicht aus. Jetzt hast du ja schon mitgekriegt, ich verbinde mit Ulm so ein bisschen das Brot.
Mhm.
Ist schon immer, finde ich, interessant, so ein bisschen, welche Lebensmittel, welche Gerichte, sage ich jetzt mal, man mit bestimmten Orten verbindet. Also immer, wenn jemand zu mir Ulm sagt, schießt mir tatsächlich das erste Mal das Brot in den Kopf.
Wegen der Bäckerei?
Ja, tatsächlich wegen der Bäckerei, ja. Wir hatten das mal vor 2, 3 Jahren auf dem Wochenende, sage ich jetzt mal, Ausflug nach Ulm gekauft und seitdem irgendwie drauf hängen geblieben.
Welches Brot nimmst du denn da immer?
Ich weiß es ehrlich, es sind alle gut.
Ja, das stimmt.
Heute habe ich 2 gekauft, weil ich mich nicht entscheiden konnte. hast du auch so Sachen, die du mit Orten in Verbindung kriegst?
Boah, auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt gerade kürzlich, als wir auf Mallorca waren, direkt das Gefühl, ich muss hier irgendwas mit Rosmarin, Zitrone, Zitrusfrüchten, Huhn machen, einfach nur, weil das Surrounding dir das mitgibt, ja, weil du überall die Bäume stehen hast und der Rosmarin blüht, die Bienen überall rumsummen. Und ich finde, Orte machen ganz viel mit dir und Orte inspirieren einen auch wahnsinnig, ja, für neue Gerichte. Also das kann ich dir nur zustimmen.
Gab es so diesen Ort oder sag jetzt mal so die Orte, die Gerichte, wo dich, sag jetzt mal, in diesem Ort so besonders geflasht haben? Oftmals ist es ja tatsächlich auch so, dass die tatsächlich nur da vor Ort auch schmecken.
Ja, das stimmt. der bekannte Wein, der im Urlaub schmeckt und zu Hause nicht mehr. Habe ich dir jetzt gar kein konkretes Beispiel, ne? Aber vielleicht fällt mir nachher noch was ein.
Warum ich das Ganze so eingebaut habe, ich möchte zur Cheffrage kommen,
ja.
Dass wir da so ein bisschen den Bogen kriegen. Du weißt ja schon, wo ich war, Christoph Rüffer. Mhm. Auch mit ihm habe ich tatsächlich über das Brot hier gesprochen. Er wollte auch wissen, welche Bäckerei ich meine.
Wahnsinn. Ja, auch witzig. Also das Edda hinten, das liegt in der Straße hinter dem Brot. Also da finden wir noch eine Spanne.
und du bist ja hier auch noch, glaube ich, 100 Meter. Also wenn ja, überhaupt. Ja. Also liegt der wirklich zentral. Kann man immer gut verknüpfen. Ja. Brot kaufen und am Abend hierher kommen.
Ich bin ja mal gespannt, was du mir mitgebracht hast. Ob du mir ein Stück Brot mitgebracht hast.
Hatte ich witzigerweise schon überlegt. Habe mich aber auch da umentschieden. Ich habe vorhin noch was am Wochenmarkt gekauft.
Okay.
Ganz frisch. Und weil ich nicht ganz so happy war mit meiner Wahl heute in der frühen 6 zu Hause. Chefrage. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Genau. Christoph Rüffer, Herlin, Hamburg. Mhm. Kennst du ihn? Mhm. Habt ihr euch schon mal kennengelernt? Weißt du, was er tut? Weißt du überhaupt, wer er ist?
Ich weiß auf jeden Fall, wer er ist. Ich wollte schon zweimal dieses Jahr zum Essen kommen bei ihm, habe es aber nicht geschafft. Ich bin immer noch ein paar Mal in Hamburg dieses Jahr, deswegen steht auf meiner Liste. Wir kennen uns leider noch nicht persönlich, aber ich verfolge, was er macht.
Ich habe gehört von ihm, November, Dezember ist Hochkonjunktur. Tatsächlich, da wird es sehr schwierig oder muss man Wochen im Voraus tatsächlich reservieren, meinte er, so Juni, Juli, August, September ist ein bisschen einfacher.
Okay, gut zu wissen.
genau, ich würde dir einfach die Frage einmal vorspielen. Mhm. Und dann hören wir mal direkt drin.
Liebe Alina, es freut mich sehr, dass du die nächste Podcasterin hier bist, zusammen mit Christian. Und meine Frage an dich, es gibt in Hamburg viele Spezialitäten wie Lapskaus, Krabbenbrötchen, Hamburger Aalsuppe. Was ist eine typische Ulmer Spezialität?
Sehr witzig, weil du das Thema Brot angesprochen hast. Und es gibt eine typische Ulmer Spezialität und das ist der Oferschlupfer. Für die Nicht-Schwaben der Ofenschlupfer oder auch, wie heißt es im Rest Deutschlands, arme Ritter. Also du hast ein altes Brot oder noch feiner ein altes Hefegebäck, eine alte Süßspeise und vermengst die mit einer Royal, also mit einer Sahne-Milch-Eimischung, lässt das Ganze ein bisschen aufsaugen mit ein bisschen Zimtzucker. Vielleicht gibt man noch ein bisschen Obst dazu, wie Apfel, und backt das Ganze im Ofen und hat dann aus einer übrig gebliebenen Zutat wieder ein ganz tolles neues Gericht gemacht. Und wir hatten hier auch ein Restaurant gleich um die Ecke, welches genau diesen Namen trug. Und haben wir wieder das Thema Brot.
Hast du es in der Art und Weise schon mal irgendwie hier mit eingebaut oder ja, in der Brasserie?
Ganz oft. Also Oferschlupfer, der gerade früher noch, es ist natürlich etwas rustikal, aber ich finde, es schmeckt am besten, wenn es rustikal auch serviert wird, in einer kleinen Kokotte auf dem Tisch, warm, direkt aus dem Ofen, mit ein bisschen Vanilleeis dazu. Und das habe ich früher total gerne gemacht, gerade so in der Winterzeit, in den kalten Monaten passt das herrlich.
Wird es hier in Ulm anders gemacht wie woanders? Oder kommt es von
hier? Wahrscheinlich nicht, nein. Also ich könnte mir vorstellen, dass es von hier kommt, aber das hat, denke ich, auch einfach in vielen Ländern den Ursprung daher, dass man das alte Brot nicht wegschmeißen möchte.
Wie würdest du es angehen, komplett, sag jetzt mal, wenn du wirklich freie Hand hättest?
Also am allerliebsten mache ich es aus einem alten Hefezopf, der im Idealfall so 3 Tage alt ist. Das Ganze wird in Würfel geschnitten. Dann kommt ein schöner bissfester Apfel dazu, Brebern zum Beispiel mit einer schönen Säure, Der wird in feine Streifen geschnitten, eben die schöne Royale mit Sahne, Milch und etwas Ei. Das Ganze wird mit etwas Vanillezucker abgeschmeckt, wird vermengt mit dem ganzen Brot und den Äpfeln. Es kommt in eine Kokotte rein, die man mit etwas Butter ausstreicht und etwas zuckert. Und dann ganz wichtig obendrauf einige Flocken Butter. Und dann kommt das Ganze bei 180 Grad für so eine halbe Stunde in den Ofen. Ja, und dann im Idealfall wird das Ganze serviert mit einem schönen cremigen Vanilleeis.
Okay. Hört sich gut an. ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben.
Es erfolgt.
Probiert es mal aus. Du hast ja mal gesagt gehabt, du hast erst so das richtige Kochen während deiner Selbstständigkeit gelernt.
Ja, definitiv.
Wie kommt es zu der Aussage?
Du machst deine Ausbildung und lernst da die Basics. Du lernst, wie du das, also in den ersten Wochen, wie du das Messer hältst, wie du eine Zwiebel richtig schneidest, wie du eine Pfanne schwenkst. Dann geht es einfach weiter in den ersten 3 Jahren, lernst du halt alle Dinge, die so im jungen Koch stehen. Also ja, wie du Soßen ansetzt, wie du ein Fleisch mohrst, wie du einen Fisch filetierst und so weiter. Aber es ist ja so viel mehr als das, was in dem Lehrbuch für Köche und Köchinnen steht. Und du hast ja in der Ausbildung selten die Möglichkeit, Dinge wirklich zu kochen, die dir in den Kopf kommen. Genauso auch dann einfach in den Folgejahren als Jungkoch in der Küche. Da machst du ja die Arbeiten, die der Küchenchef, der Sous-Chef dir beauftragen, beziehungsweise die kochst die Menüs, Teile des Menüs, die andere kreieren. kleiner Seiteneinwand. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir im ganzen Team das Menü kreieren, dass auch wirklich jeder mit dem Kopf mit dabei ist und dass auch jeder Teil von dem Menü ist. Und dann gibt es aber halt einfach so viele Dinge. Dann bist du zum Beispiel wie bei mir im Flugmerzler. Das war ein sehr fleischlastiges Restaurant, wo ich jetzt wenig Gemüseküche hatte zum Beispiel. Also wo wenig mit Gemüse experimentiert wurde. Oder im Restaurant Aqua die Station, wo du halt super kleinteilige Gerichte hast und eine große Küchencrew mit 11, 12 Köchen, wo jeder einfach einen kleinen Teil von dem Menü produziert, aber Tag für Tag. Das heißt, du machst jeden Tag zum Beispiel nur die Gemüsebeilage. Also nicht die komplette Beilage, sondern nur die Gemüsebeilage von einem Gericht. Und das kann sehr eintönig sein. Und du siehst natürlich viel, was deine anderen machen, aber machst es selber nicht. Also jetzt zum Beispiel mal 120 Rotbarben filetieren, dass du da einfach eine Routine reinbekommst. Experimentieren hört sich immer so doof an, neue Soßen ausprobieren, ja, oder neue Gerichte mal versuchen aus Kochbüchern oder einfach mal das kochen, was einem in den Kopf kommt. Und das beginnt halt dann erst, wenn du wirklich, ja, dein eigenes Ding machst und merkst, hey, ich kann ja die Krustentiersoße auch einfach mal mit ein bisschen Zitronengras ansetzen oder, keine Ahnung, da fällt mir jetzt gerade nichts Passendes ein, oder ich, zum Beispiel ein Pulpo, das war sowas, was ich hier ganz oft am Anfang gemacht habe, weil ich den davor noch nie irgendwie verarbeitet hatte. Wie mache ich das? Gut, ich google mal kurz, so und so, und dann machst du es halt von Mal zu Mal ein bisschen anders, machst es ein bisschen besser, machst es mal kalt und knusprig, machst es mal als Salat, und das sind halt alles Dinge, die ich davor zwar in Kochbüchern gesehen habe, in Zeitschriften oder auch mal vielleicht bei einem Küchenchef, aber halt nie selber gemacht habe. Und das passiert halt dann erst, wenn du wirklich selber kochst und vor allem halt auch in so einer kleinen Küche, wo du dann halt alles selber machen musst oder darfst.
War es dann auch sehr viel Try and Error?
Es war nicht sehr viel, aber es war auf jeden Fall auch Try and Error, ja. Nicht von Anfang an, aber ich glaube so ab, 2017 angefangen mit Instagram und habe da auch diese Story-Highlights mit drin. Und das ist für mich ganz schön zu sehen, wie ich mich selber entwickelt habe, also wie ich selber neue Sachen erlernt habe oder ausprobiert habe. Und es ist einfach immer ein Learning by Doing. Und es ist auch jetzt einfach so, wenn ich mir anschaue, wie die letzten 2 Jahre, was ich da für mich für einen Sprung gemacht habe in der Finesse von den Gerichten, das soll jetzt gar nicht so hochtrabend klingen, aber einfach dadurch, dass ich mal die Möglichkeit hatte, auch essen zu gehen, in andere Restaurants zu gehen, zu sehen, was gibt's für Dinge, die ich toll finde, was gibt's für Dinge, die mir nicht gefallen, was gibt's für Geschmacksnuancen, für Gerichtreihenfolgen, die ich so nicht machen möchte. Und das Essen gehen bildet so ungemein. Und da hatte ich halt davor nie die Möglichkeit, nicht die Zeit und auch nicht das Geld, das zu machen. Und allein dadurch hat sich bei mir auch ganz viel verändert und eben auch nicht selber nur hinter den Kulissen in der Küche zu stehen und halt jeden Tag deinen Ablauf zu haben, sondern auch mal vor dem Pass stehen zu können beim Anrichten und zu erkennen, dass man vielleicht hier noch ein bisschen was feiner machen kann oder in der Gesamtkomposition vielleicht ein bisschen leiser werden kann vom Salz her, von der Säure her. Und das sind alles Dinge, die du mit mehr Abstand besser erkennst.
Jetzt hast du dich ja über 10 Jahre?
Elf Jahre.
Ja, hier ist schon selbstständig. Würdest du sagen, du hast in den ganzen Jahren so deinen eigenen Style gefunden mittlerweile?
Ich würde sagen, dass ich in den letzten 2 Jahren sehr viel mehr in die Richtung eigener Stil gegangen bin oder ich mir endlich auch so ein bisschen darüber bewusst bin, was ich gerne mache. Und ich würde die Jahre davor wirklich auch als Findungsphase betiteln. Und es wird einfach von Jahr zu Jahr klarer, was ich machen möchte und klarer, was einfach Sinn macht, auch für die Zukunft, finde ich. Und da gehört viel Gemüse dazu, nicht nur allein von dem Aspekt her, die Umwelt zu schonen oder einfach den moralischen Hintergrund zu bedenken, sondern einfach auch den finanziellen. Ich finde die Entwicklung, also ich möchte jetzt keine Kollegen verärgern, ja, aber die Entwicklung hin zu einem Menü, welches 250 Euro kostet bei einem Einsterner und bis hin zu 400 Euro in einem Dreisterner, schwierig. Ich weiß natürlich, dass es das kosten muss in der Küchencrew, in der sie das produzieren oder mit den Produkten, die auf dem Teller sind. Aber wir versuchen hier eben Produkte zu verwenden, die ja eben einen geringeren Einkaufspreis haben, die ja von hier um die Ecke kommen größtenteils und ja können damit einfach auch den Preis ein bisschen niedriger halten, so dass eine breitere Masse die Möglichkeit hat, das mal auszuprobieren. Und das eben, ich meine, wir sind hier in Ulm, wir sind nicht in Berlin, wo du vielleicht einfach viele Gäste oder viel mehr Leute hast, die sich sowas leisten können und leisten wollen. Jetzt haben wir natürlich auch den Vorteil, dass mittlerweile die Gäste auch zu uns reisen. Aber ich denke, dass einfach eine Preisschwelle von 200 Euro, wenn die erst jetzt rein nur für das Menü überstiegen wird, dann hast du einfach schon viele ausgeschlossen, die sich das einfach auch nicht leisten können. Ja? Und ich finde den Ansatz einfach schön und das habe ich für mich einfach so festgelegt, dass wir einfach versuchen möchten, mit vermeintlich einfachen Produkten wirklich ganz überraschende, tolle Sachen zu machen. Und da fühle ich mich total wohl. Ich liebe die Sachen, die es hier gibt. Ich liebe die Forelle, ich liebe den Saibling, ich liebe die ganzen Gemüse, die wir hier haben. Natürlich sind wir im Winter schon stark eingeschränkt, aber gerade im Sommer, da hüpft das Herz, weil du einfach so viel auf einmal hast, was du gar nicht alles im gleichen Menü unterbringen kannst.
Und es ist ja oftmals auch wahrscheinlich die größere Challenge, ein bisschen aus Gemüse was zu machen, beziehungsweise das größere Challenge. Gefühlt ist es vielfältiger.
Es ist vielfältiger. Ich habe auch das Gefühl, wenn sich Köche da mal wirklich intensiv damit beschäftigen, ob sie es müssen oder nicht, habe ich manchmal das Gefühl, dass die Gerichte durchdachter und komplexer sind als die klassischen Fleisch- und Krustentier- oder Fischgerichte. Ich sage immer, ich meine, einen tollen Kaisergranat, den muss ich halt braten, sodass er noch glasig in der Mitte ist. Pack die Karkassen in den Topf rein, mach da ein leckeres Süßchen draus oder einen schönen Lack, bestreicht es damit, flamm den einmal ab. Und ich könnte es so servieren, ja, weil es einfach von Grund auf wahnsinnig toll schmeckt. Ein schönes Stück Wagyu-Fleisch, das, wenn du es schaffst, das einfach so zu braten, dass es nachher schön medium ist und saftig und da noch die richtige Menge Salz drauf ist, dann ist das etwas simpler als jetzt ein Gericht rein aus Sellerie zu machen zum Beispiel. Das hat mir bestimmt keine Freunde gemacht. Auch dieser Hype, der jetzt irgendwie wieder ganz neu aufgekommen ist, überall Kaviar drauf zu packen, geht mir richtig auf den Sack. Mache ich gestern Instagram auf und kommt ein wunderbares Croissant im Video vor und steht nur dabei, wie kann man dieses perfekte Croissant jetzt noch besser machen? Naja, was? Natürlich Kaviar drauf machen. Warum? Was soll das? Also Kaviar ist ein hervorragendes Produkt, schmeckt wahnsinnig geil auf Tatar und in vielen anderen Sachen, aber muss ich zwei- oder dreimal im Menü Kaviar unterbringen? Weiß ich nicht.
Du bist ja aber tatsächlich nicht die Einzige mit der Sichtweise.
Bringt es mir so viel mehr, dass ich jetzt mit einer Nocke da nochmal 40 Euro im Einkauf drauflege. Ja? Und da muss ich einfach für mich sagen, dass das ganz oft nicht so ist. Und ich habe eher manchmal so das Gefühl, okay, jetzt ist es halt gerade auf Instagram kursiert überall, die Dinge heißen ja auch nicht mehr Kaviar, sondern Pearls. Und es ist halt einfach so immer so diese Hype-Nummer. Und gut, genug gerantet.
Jetzt sind wir hier jetzt im Van Dangling Restaurant, wenige Meter, die Brasserie. Mhm. Wie unterscheiden sich beide?
Die unterscheiden sich in der, in den Handgriffen auf den Tellern. Also die Produkte sind vom Ursprung her dieselben. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier den Zander auf der Karte haben, dann packen wir uns das schöne Rückenstück von dem Zanderfilet eben auf unseren Teller. Und der Bauchlappen und die restlichen 50% von dem Zander verarbeiten wir im Edda zu einem tollen Ceviche. Und das sind einfach tolle Synergien, die sich jetzt hier ergeben haben, sodass wir einfach unsere Produkte noch besser verarbeiten können und hier halt auch die Möglichkeit haben, nochmal den Wareneinsatz ein bisschen runterzubrechen, weil wenn du sonst eben dann diese 50% von dem Fisch, ich sag mal, nur in einer Soße verarbeiten könntest, ist das wieder ein ganz anderer Wareneinsatz, als wenn du drüben im Edda dann nochmal ein ganz neues Gericht draus kreierst und auch da wieder natürlich was für verlangen kannst.
Jetzt hast du es mir eine gute Brücke gebaut zum Zander tatsächlich. Du hast ja hier ein Fünfgang-Menü, einmal mit und einmal ohne. Einmal hast du beispielsweise Zander Estragon Kochi und im Menü ohne wird es zu Zucchini Estragon Kochi. Mhm. Dann anderes Beispiel noch, Lamm Aprikose Artischocke und im Menü ohne Aubergine Aprikose und Artischocke. Ja. Wieso bieten sich Zucchini und Aubergine an, sag jetzt mal, den Zander und den Lamm zu ersetzen? Weil ich glaube, zumindest meine Interpretation, wenn ich es lesen würde, alles außenrum bleibt gleich.
Ja, ist so. Das ist in den meisten Fällen so bei unserem Menü, weil das Protein meistens viel mit der Konsistenz auf dem Teller zu tun hat. Also gehe ich her und überlege, wie kann ich die passende Konsistenz vegetarisch herstellen oder ja. Zucchini hat es tatsächlich das allererste Mal bei mir auf die Karte geschafft. Fand ich bis jetzt wahnsinnig langweilig. Aber wir haben dann diese kleinen italienischen Mini-Zucchini bekommen, die einfach ein anderes Kerngehäuse haben oder eine andere Struktur. Und dann packen wir die mit ein bisschen Miso und Yuzu in Beutel und garen die Sous-Vide nur ganz kurz. Und dann hat die einfach eine Konsistenz, die so geil eben den Zander ersetzt, dass wir in der Küche manchmal lieber die Zucchini naschen als den Zander. Die Aubergine ist auch einfach ein Allrounder. Kleiner, also das können wir vielleicht als Küchenhack nehmen. wenn man die einsalzt und direkt vakuumiert, dann kommt die ganze Luft aus der Aubergine raus. Die wird sehr kompakt und zerfällt dadurch nicht so leicht. Also wenn wir die dann danach frittieren oder braten, hat die einfach nach wie vor einen Biss. Und wenn die dann halt weiterverarbeitet wird, glasiert wird, ein bisschen abgeflammt wird, dann ist das ein richtig geiler, ich möchte nicht sagen Ersatz, weil es ist kein Ersatz, sondern es ist eben die vegetarische Variante unseres Gangs. Und es kommt auch manchmal vor, dass das nicht funktioniert, dass du wirklich einfach nur das Protein austauscht zu einem Gemüse. Dann kann es auch mal sein, dass es wirklich halt einfach ein anderer Gang ist. Aber da wir doch relativ wenig Platz haben, ist es ganz gut, wenn sich das so ergibt, dass wir quasi die Hauptzutat oder mit Hauptzutat austauschen können.
Kommen wir zu einem anderen Gang, der bei dir auf der Karte steht. Kräuterseitling, Jalapeno.
Jalapeno.
Jalapeno. Alge.
Ja.
Was macht die, oder was zeichnet diesen, den Gang aus? Oh Gott, scheiße, Wort, echt.
Diesen Gang zeichnet auch mal wieder die Textur von dem Pilz aus. Also damit hat es begonnen. Ich wollte einen Gang machen, der mich erinnert an einen gebeizten Fisch. Oder ich sag mal spezifischer gesagt an einen gebeizten Hamachi. Der ist schön trocken, der hat so einen richtig tollen Biss und ist fast cremig. Und der Kräuterseitling, wenn der richtig behandelt ist, kann eine ähnliche Struktur annehmen. Ich möchte jetzt hier niemanden negativ aufbringen. Es ist natürlich nicht identisch, aber du hast einen ganz tollen, das ist so ein bisschen nicht chewy, aber du hast einfach du hast was zum Kauen. Wir haben dann dazu den Daikon, den wir so ganz fein aufhobeln, wie so eine Art Bandnudelnest. Und da packen wir dann die Scheiben von dem eingelegten Kräuterseitling drauf. Und um eben nochmal so ein bisschen diese maritime Note reinzubringen, haben wir das Ganze mit der Alge verbunden. Haben da ein bisschen Passpier mit drauf, haben ein Algenöl aus verschiedenen Algen, haben Chips aus Nuri mit Reis für eine ganz zarte, knusprige Textur noch mit dabei. Und ja, dann braucht es das Ganze eben noch ein bisschen einen kräftigen Sud, was eben alle Komponenten auf dem Teller schön verbindet. Und das ist sollte am Anfang eine Gurke werden, weil das so ganz klassisch irgendwie so, ja, wie eben so Meeresnoten, Wasser, Fisch mit Gurke immer schön ist. Aber das war viel zu langweilig. Wir brauchten einfach was mit ein bisschen mehr Körper. Und dann ist es die Paprika geworden, die wir dann entsaften, klären und dann mit ordentlich Jalapeno und viel Salz auch abschmecken. Dann kommt noch ein bisschen was von dem Sud, von den Pilzen dazu, der dann entsteht beim Garen von den Pilzen, was dann natürlich auch nochmal eine tolle Tiefe mit reinbringt. Und dann hast du ein Gericht, welches richtig knallt und dann erschreckenderweise zum Schluss sogar vegan ist. Aber es war nicht geplant, es ist halt einfach so entstanden. Und ich glaube, gerade mit solchen Sachen machen wir unsere Gäste ziemlich glücklich.
Okay, jetzt habt ihr es alle leider nicht gesehen, ihr hättet gerade das Grinsen sehen müssen.
Ich spreche von Ihren Gerichten reden.
Ja, oder auch von der richtigen Aussprache. ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Jetzt hast du gerade gesagt gehabt, Kräuterseitling zu Alternative zu Hamachi. Mhm. Dass man den speziell, sag ich jetzt mal, ist behandeln das richtige Wort?
Ja.
Ja, muss.
Behandeln, ja.
Was machst du damit?
Der wird erstmal in der Pfanne gebraten, abgelöscht mit Madeira und etwas Portwein und etwas heller Sojasauce. Dann kommen noch ein bisschen Aromaten dazu, also eine kleine kleine Spur Knoblauch und ein ganz bisschen Rosmarin. Dann wird das Ganze vakuumiert, dass es alles richtig schön reinzieht und durchzieht. Und dann haben wir den Pilz auch schon fertig.
Gibt es was, was man mit dem Kräuterseitling auf gar keinen Fall machen muss? Weil es ist ja schon ein Produkt, sag ich jetzt mal, wo jeder so ein bisschen drankommt. Also findest du wahrscheinlich in jedem Obst- und Gemüseladen, wahrscheinlich auch in jedem Supermarkt.
Ich finde, der Kräuterseitling müsste für mich jetzt nicht unbedingt in so eine ganz klassische Pilzrahmsoße, weil er dafür gar nicht so viel tiefes Pilzaroma von sich mitbringt. Ich finde, der Kräuterseitling lebt viel von der Textur, von der Konsistenz. Das ist ein sehr fester Pilz, der auch nach dem Garen fest bleibt und nicht schleimig wird oder zu weich, wie zum Beispiel ein Steinpilz. Deswegen würde ich den Kräuterseitling immer bevorzugt einfach gebraten und ein bisschen vielleicht gewürzt. Also was unglaublich gut dazu passt, ist einfach so Sojasauce, kräftige Aromen. Also ich würde den immer eher kurz braten und kurz so ein bisschen glasieren. Stückchen Butter, bisschen Sojasauce, bisschen Knoblauch und so ein kleiner Spritzer Madeira und dann sind, glaube ich, alle glücklich.
Was passt dann besser in die Sahnesoße?
Du, ganz klassisch, ich liebe auch den Champignon, ja, der passt da wunderbar rein, aber ich glaube, es geht fast nichts über Pfifferlingsrahmen oder am besten so ein Dreierlei aus Champignon, Pfifferling und Steinpilz. Ich glaube, das ist dann die ultimative Rahmsoße. Morchel, ja gut, die Morchel haben wir auch drüben bei unserem Klassiker dann ja, in der Morchelrahmsoße mit drin. Kräuterseitling in der Maultasche, ja, für die Konsistenz, dass du noch ein bisschen was zum Beißen hast. Und dann eben Champignon und Morchel in der Soße für diesen richtig tollen, tiefen, wohligen Pilzgeschmack.
Jetzt machen wir mal den Gang, den ich gerade gesagt habe. Kräuterseitling, jetzt habe ich mir wieder das Eigentor geschossen. Jalapeño, ich glaube, das war gut.
Das ist sehr amerikanisch bei dir an. Also,
und Alge, schauen wir mal noch auf die Alge. Ist das was Gäste, wenn die zu dir kommen, oftmals das allererste Mal essen? Oder hast du das Gefühl, dass sie davor schon mal damit in Kontakt gekommen sind? Ist ja jetzt nichts, was man, sag jetzt mal, ich würde jetzt sagen, in den normalen, in Anführungsstrichen, normalen Restaurants ja jetzt nicht so bekommt.
Ich denke, es gibt eine Alge, die fast jeder kennt und das ist die Nori-Alge, klassisch vom Sushi. Und der Salikorn, Paspier oder auch Meeresspargel kennen, glaube ich, auch viele mittlerweile. Und dann geht es an die vielen, vielen Algen, die es da draußen gibt. Das ist für mich auch noch wirklich ein Neuland, an das wir uns einfach gerade so nach und nach rantasten. Und das ist, denke ich, dann schon vielleicht ein Geschmack, der noch nicht so bekannt ist, aber auf der anderen Seite auch nicht unbekannt, weil es halt einfach diese schöne Meeresbrise mit sich bringt. Und ich finde so, das, was du am Strand riechst, das kommt dann eben durch dieses Algenöl auf den Teller.
Ist das bei dir oder fuchst du dich da mehr rein in die Vielfalt der Algen gerade? Ist das ein Thema bei dir?
Ich bin dabei, ja.
Wie gehst du es an?
Indem ich mir einfach erstmal ganz viele verschiedene Algen bestelle. Es hat damit begonnen, dass ich eben mit der Rotalge mal begonnen habe und einfach auch gar nicht wusste, wie soll ich die verarbeiten. Also die einfach, die kannst du dann gefroren in Salz verpackt kaufen. Ist unglaublich salzig, unglaublich jodig und sehr hart. Ja, deswegen haben wir uns jetzt gerade erstmal für den Start, um reinzukommen, für ein Öl entschieden. Ja, ich werde dich auf dem Laufenden halten, wie es läuft mit meiner Algenforschung.
Ja, ich bin gespannt. Zu allerletzt, werf mal noch, ich kenne die Karte ehrlicherweise nicht, du darfst jetzt was raussuchen, auf irgendein Gericht, sag jetzt mal aus der Brasserie, aber ich würde sie gerne noch mit reinnehmen. Mhm. Was würdest du sagen, ist gerade so aktuell das Highlight, was es drüben auf der Karte gibt?
Also in All-Time-Classic ist natürlich das Wiener Schnitzel. Das ist, glaube ich, auch mit das Gericht, was am meisten bestellt wird. Maultasche ist gleich auf mit dem Schnitzel. Tatsächlich hat gerade auch das Zander Ceviche viele Fans gefunden. Hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, so Ceviche. Dachte ich vielleicht, dass man da eher ein bisschen vorsichtig ist, aber das ist mega angekommen. Was jetzt gerade zu der Jahreszeit, wenn es dann auch mal nicht regnet, wunderbar ankommt, ist unser Pulposalat. Jetzt in 1-2 Monaten kommt dann noch die Wassermelone und das ist auch so ein Ding. Das geht immer, vor allem wenn es, wenn wir dann mal in Richtung 30 Grad kommen, Wassermelone mit einem schönen Minzpesto mit schön gerösteten Cashewkernen drin und Feta. Das ist so ein absolutes Sommerhighlight. Ja. Die Muscheln, ach keine Ahnung, ich kann dir eigentlich alles aufziehen, weil wir machen da drüben eigentlich, es sind Lieblingsgerichte. Es sind Lieblingsgerichte von allen, würde ich sagen. Auch wenn du als Gastronom, als Köchin da reinkommst, ist du willst eigentlich alles probieren und das ist auch das, was ich am schönsten finde, wenn du einfach mit Freunden kommst und alles in die Mitte packst und von allem was snacken kannst. Es gibt doch keine schönere Art von Essen.
Ich wollte gerade sagen, ist das so ein Köche-Ding? Ich hab's dir im
Vorfeld. Nee, es ist einfach so ein Menschen-Ding. Ich glaube, das liebt doch jeder. Das kennst du von zu Hause, von Familiendinner und am liebsten, also natürlich gibt es Ausnahmen, aber ich denke, dass ein Großteil sehr happy mit der Art von Essen ist.
Also ja, von der Art von Essen schon, ja. Aber worauf ich jetzt raus wollte, wir hatten ja jetzt vor kurzem Ingolstädter Gourmet-Festival, das allererste, und Nicodemus Berger aus Berlin war ja auch mit vor Ort, zu fünft, und wir sind am Abend essen gegangen. Und was haben sie gemacht? Sie haben einfach die komplette Karte bestellt.
Ja.
Und das meinte ich, jetzt ist so ein Köche-Ding.
Ja, gut, das ist halt einfach die Lust, alles zu probieren, die Lust, vielleicht was zu finden, was du noch nicht kennst, was du noch nicht geschmeckt hast oder wo du eine neue Kombination irgendwie auf dem Teller hast. Und bei mir geht's genauso. Ist halt schwierig, wenn du zu zweit bist. Ne? Und mein Mann guckt mich auch immer an und sagt, ah, das kannst du doch nicht alles essen. Und ich sage, ja, ich muss aber einfach. Ja. Und ja, da habe ich mir, das habe ich auf jeden Fall von Tim Raue gelernt, mehr bestellen, dass man einfach viel probieren kann. Das ist, ja, Essen gehen bildet.
Ja, ich habe mir das jetzt auch mitgenommen. Ich habe es da das erste Mal erlebt, so komplett voller Tisch.
Ja. Ist geil, oder?
War schon cool. Auch wenn die Blicke von außen rum so ein bisschen so, was geht hier ab? Da ist mir dann tatsächlich ja schon auch ein paar Blicken ausgesetzt. Mhm. Aber wie du sagst, so zweit eher schwierig. Einfach mal öfters zu viert essen gehen und dann sagen, hier,
ja, oder einfach mal ganz nett nachfragen, ob man die Portionen etwas kleiner machen kann.
Auch eine Möglichkeit. Ja, in dem Sinne sind wir schon ein bisschen am Ende angekommen.
Ja, schade.
Heute Zeit verrennt hier. Genau, probiert das mal aus. Bestellt mal auch mal die komplette Karte. Bin gespannt, wie es euch damit geht. Ich kann nur positiv davon berichten. Aber jetzt ist es am Ende so, wie es immer ist, vor der Verabschiedung. Das letzte Wort gehört tatsächlich dir. Gibt es noch was du quasi allen Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, auch eine Sache, die ich vorhin nämlich dann noch untergegangen ist bei der Frage, wie ich alles unter einen Hut bekomme. Naja, ich mache das ja alles nicht alleine, sondern ich mache das mit einem riesen Team. Und das auch mal der Moment, wo ich dann Gänsehaut bekomme, weil hier einfach noch 35 Leute hinter mir stehen, die mich unterstützen bei dem, was ich mache und dabei auch noch wahnsinnig viel Freude haben. Und das ist einfach das Wichtigste. Ja, wenn du kein Team hast, welches hinter dir steht oder welchem du vertrauen kannst, dann kannst du sowas nicht machen. Deswegen, ja, achtet alle auf euer Team.
Und das ist schon krass, du hast allein angefangen, 35 ja. Leute. willst du mir bei mir tatsächlich auch alles aufstellen? ja, und damit machen wir jetzt aber die Folge zu. Achtet auf euer Team da draußen, auch tatsächlich eine Botschaft, die man sehr oft hört, wo ich auch schon einige Male Feedback gekriegt habe von euch per Nachricht, dass es bei euch tatsächlich nicht so ist. Deswegen, was würdest du den Leuten raten?
Die keine schöne Teamstruktur haben. Boah, ja, schwierig. Wechseln. Es gibt viele tolle Betriebe.
Dann schaut euch vielleicht um, auch wenn ich mir bei eurem Chef jetzt wahrscheinlich keine Freude gemacht habe mit der Aussage, aber es gibt tatsächlich auch meine Erfahrung heraus, sehr viele Restaurants, sag jetzt mal, wo die Teamstimmung echt richtig, richtig gut ist. Könnt ihr euch auch melden, ich empfehle euch auch was.
Ja, Gastro macht einfach auch wahnsinnig viel Spaß und das darf auch mehr nach außen getragen werden.
Damit machen wir auch jetzt die Folge zu. ich glaube, auch über das Thema können wir bestimmt noch 10, 15, 20 Minuten sprechen. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Wenn dem so ist, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das Rezept von Lina findet ihr auf der The Flying Schlemmer Website zum Download oder dann auf Instagram. Für mich geht die Reise weiter. Für euch in 2 Wochen zum Hören, für mich tatsächlich schon morgen. In der Stadt, in der ich zuletzt in Folge 2 war. Also schon über 50 Folgen her, war schon lange nicht mehr dort, obwohl sie so nah ist. Bei wem ich genau bin, lasst euch überraschen. Wir verabschieden uns.
Ciao.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, servus und macht's gut.